nicht Masse.
Herzlich willkommen zu Football Quark. Mein Name ist Torben Dill. Hier sitzt jetzt bei Restream diesmal mir nicht Tobias Dannenberg gegenüber, sondern in einer weiteren Sonderfolge Sebastian von Kindle Athletic, vom Kindle Athletic System.
So ist es. Hallo zusammen.
Schön, dass du da bist.
Ja, freut mich, dass ihr mich in euer Football Quark Programm aufgenommen habt.
Ich bin ja, ich kann dich als Kollege bezeichnen, da können wir direkt mal Werbung für dich machen, weil du hast einen Podcast, der Podcast heißt.
Natürlich, nachdem Kindle Athletic System sich mit KAS abkürzen lässt, war das naheliegend. Ja. Ist natürlich sehr schlecht für alle Suchmaschinen, aber man findet ihn als den Kindle Athletic System Podcast, ja.
Ja, ich kann tatsächlich zugeben, ich bin sogar Follower. Also bevor wir Football Quark, also ich follow dir wahrscheinlich schon länger, als du Football Quark kennst. Das würde ich jetzt einfach mal so in den Raum schmeißen.
Ich weiß nicht, seit wann du mir followst, aber es dürfte ziemlich sicher so sein, weil ich in letzter Zeit tatsächlich eigentlich gar keine Podcasts gehört habe.
Ich bin damals auf euch gekommen, weil mein Teamkollege Samuel Kagel bei euch trainiert.
Ja, genau. Ja, der Samuel schon lange, fast schon ein Urgestein.
Ja. Und das sah immer so in seinen Instagram-Videos mal ultra cool aus. Und dann dachte ich mir, wo trainiert der Mann?
Ja, wir sind ein wohlgehütetes Geheimnis fast schon. Ich war nie so sozialmedial aktiv. Ich hatte da immer meine Anlaufschwierigkeiten und war viel mit Coachen beschäftigt, aber ich versuche das jetzt ein bisschen zu ändern.
Ja, also es macht auf jeden Fall immer einen guten Eindruck. Das kann ich jetzt schon mal so als direktes Feedback geben. Aber stell dich doch einfach mal vor, was machst du? Also wir von Football Quark wollen ja in diesen Sonderfolgen an sich ein Problem lösen, weil es gibt in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum natürlich viele ambitionierte Athleten, in dem Fall bei uns ja Footballspieler, die sich verbessern wollen. Die sich genau in der jetzigen Zeit, im Oktober ungefähr, fragen, okay, jetzt ist Off-Season, entweder spiele ich nochmal ein Jahr oder nicht, oder was kann ich jetzt im Winter eigentlich tun, damit ich nächstes Jahr richtig performe auf dem Feld?
Ja, ich fange mal so ein bisschen bei mir an. Ich persönlich habe tatsächlich nie Football gespielt. Ich wollte wollte Football mal anfangen, aber bin dann aufgrund meiner Arbeitszeiten nicht dazu gekommen, mehr als einmal in der Woche ins Training zu gehen und dachte, das wird nichts. Ich habe Sportwissenschaften studiert und während dem Sportstudium dann angefangen, in der Reha zu arbeiten. Das war so meine eigentliche Ausrichtung und habe da meinen ersten Footballer trainiert und mit dem Reha gemacht. Das war der Daniel Schober und dann ihn vorbereitet auf NFL Europe, damals noch, also schon länger her, 2005 glaube ich, NFL Europe Combine. Und dann NFL. Und so bin ich quasi da hingekommen, Footballer zu trainieren. Und jetzt, um alles zu überspringen, was nicht footballrelevant ist, jetzt habe ich seit 2010 ein eigenes Gym, in dem ich zu einem großen Teil eben Footballer betreue, In-Season, Off-Season und genau. Und Sportler aller oder verschiedene Sportarten, aber die zwei größten Sportarten, die wir im Moment betreuen, die drei größten, sind Football, Baseball und Powerlifting.
Ja, wo siehst du da die Unterschiede? Oder machen wir es erstmal so, wir sind ja ein Football-Podcast. Was macht für dich den Anspruch des American Footballs an für den Körper sozusagen aus? Also was muss ein Footballspieler mitbringen auf den unterschiedlichen Positionen vielleicht auch? Weil ein Liner muss ja was anderes mitbringen als ein Cornerback beispielsweise.
Ja. Wenn man die mentalen Dinge mal ausgrenzt, kann man grundsätzlich sagen, die ganzen Skill Positions, also alles, was Wide Receiver, DBs, Corners, sowas sind, brauchen natürlich Speed, eine gute Kraft in Relation zum Körpergewicht, ist natürlich auch immer untermauern für den Speed. Alle größeren Positionen brauchen, also je näher man quasi ins Zentrum des Spiels rückt, desto mehr rückt die Maximalkraft in den Vordergrund, desto schwerer werden ja auch die Leute. Und was alle vereint ist, man will, egal welche Position man spielt, so explosiv wie möglich sein bei dem entsprechenden Körpergewicht, das man hat. Es ist natürlich Grundlage dafür, dass man schnell aus seinem Stance kommt, generell schnell beschleunigt, und da es primär bis auf eben die äußersten Skill-Positionen ein Beschleunigungsspiel ist, ist Beschleunigung ein großer Key. Und dann brauchst du natürlich noch eine gute Rüstung, also dementsprechend viel Muskelmasse, um ordentlich auszuteilen oder geschützt davor zu sein, wenn ordentlich gegen dich ausgeteilt wird.
Was unterscheidet Footballer beispielsweise von, du hast gesagt, du trainierst auch viele Baseballer und Powerlifter. Also bei Powerliftern würde ich jetzt sagen, die haben manchmal, die sind natürlich einfach auch nochmal stärker, aber haben wahrscheinlich auch mehr Angst, sich zu verletzen, würde ich jetzt einfach mal in den Raum schmeißen. Also denen ist der Körper ein bisschen wichtiger, sagen wir es so.
Ja, ich weiß nicht, ob man sagen könnte, sie haben mehr Angst, sich zu verletzen. Also ich meine, deren Verletzungsrisiko ist kalkulierbar quasi. Da passiert es im Training, und muss man einfach nur ein bisschen vernünftig sein, dann verletzt man sich nicht. Da hat man halt so Überlastungserscheinungen quasi, wenn man halt einfach eine harte Trainingsphase hat. Aber das ist natürlich ein krasser Unterschied zu Football. Da kommt mir so mein Reha-Background auch immer wieder zugute. Oder es hat mich immer begleitet, weil, naja, wenn man Footballer betreut und gerade wenn man sie in-Season betreut, kommt man natürlich nie durch eine Saison, ohne dass man irgendwie das Training anpassen muss, weil die kassieren halt.
Ja. Und manchmal bewegungseingeschränkt, muss man ja ganz klar sagen. Also ich kann von mir selber immer sprechen. Am Tag nach dem Spiel wird erstmal kontrolliert, ob man noch alles bewegen kann.
Ja, also wir haben am Tag nach dem Spiel eigentlich immer so, dass alle sich bei uns melden. Gerade alle, die Online-Coaching haben, melden sich bei uns immer und geben so ein Feedback. Samuel schreibt dann immer so ganz nett, Körper ist okay, oder war irgendwie hart, habe aber nicht so krass viel kassiert oder sowas. Und dann weiß man halt immer so, welche Stellen irgendwie betroffen sind, und weiß, wie man adaptieren muss oder ob man normal trainieren kann die Woche oder ob man jetzt die Woche Reha macht. Allerdings muss man sagen, weil du gefragt hast, wie sich das bei den drei Sportarten unterscheidet, hätte ich nie gedacht. Aber Baseball ist eine deutliche Spur mehr Reha, weil es so einseitig ist. Also gerade bei Pitchern ist es halt einfach eine einseitige Belastung, und da macht man schon massiv viel Rehabilitation mit den Leuten quasi im Vergleich zu dem, was man an Training macht. Also an Leistungsentwicklung. Mhm.
Ja, ich bin total fasziniert. Also ich finde so Trainingsentwicklung nämlich total spannend, was es da alles gibt, wie sich das auch in den letzten Jahren, glaube ich, auch weiterentwickelt hat im Sport. Also ich habe das Gefühl, die NFL wird immer schneller. Ich habe das Gefühl, selbst in der Fußball-Bundesliga haben die mittlerweile entdeckt, dass Krafttraining eine gute Sache ist und dass man als Fußballer auch Beine trainieren sollte. Also siehst du da so eine allgemeine Entwicklung, oder ist das jetzt einfach nur so mein Mikrokosmos, in dem ich mich bewege?
Nee, also gerade in der NFL kannst du es auch an den Zahlen ablesen. Also wenn du dir anschaust, was die einzelnen Positionen in den 90er Jahren gewogen haben und was sie jetzt wiegen, dann siehst du schon, die Positionen werden leichter und schneller. Also der Speed hat schon sich nochmal deutlich entwickelt. Was auch wieder ein bisschen zeigt, auch wenn die Combine-Zeiten sich entwickelt haben und besser geworden sind, würde ich sagen, der Game-Speed hat sich deutlich mehr entwickelt als die Combine-Zeiten. Also das zeigt auch wieder so ein bisschen diese Verbindung zwischen, was ist der Combine-Test als Aussage. Und beim Fußball sage ich schon seit, ich glaube jetzt 15 Jahren oder sowas, dass es die Sportart ist, die meiner Meinung nach am meisten Potenzial hat, sich zu entwickeln. Einfach weil, da mache ich mich jetzt super unbeliebt bei allen Fußballern, aber ich glaube, dass die Fußballer als Profisportler noch am wenigsten von ihrem athletischen Training profitieren. Also die können da einfach noch mehr rausholen.
Würde ich allein mit Augenmaß so ein bisschen unterschreiben. Also wenn ich mir jetzt, ich glaube, der muskulöseste Fußballspieler ist jetzt in der deutschen Wahrnehmung Leon Goretzka. der dann innerhalb von einem halben Jahr halt ein bisschen Muskeln aufgebaut hat.
Und alle sagen abartig.
Alle sagen abartig und das ist voll der Ochse. Und ich, also ich würde jetzt einfach mal sagen, ich wiege 20 Kilo mehr als er und bin nicht dick.
Ja, das ist sehr witzig, immer die Reaktion von allen Footballern und sowas darauf, wenn dann wieder jemand sagt, oh, wie konnte das sein, dass Leon Goretzka so viel zugenommen hat, ist das natural möglich und so, und alle denken sich so, okay, ja, natürlich. Also es ist auch so, wenn du dir anschaust, Aussie Rules Football oder also so verschiedene Rugby-Varianten, dann kannst du ganz schön sehen, da gibt es relativ viele gute Studien, die laufen ähnliche Distanzen, also 13 Kilometer pro Spiel, ähnliche Spielzeit, sind aber im Schnitt ein bisschen schwerer und haben ganz andere Explosivkraftwerte und Sprintzeiten. Also da sieht man dann schon, was möglich wäre.
Das können wir, vielleicht hören uns ja auch ein paar Fußballer. Die können dann halt auch sehen, die können sich theoretisch auch bei dir melden, wenn sie trainiert werden wollen, denke ich mal.
Ja, natürlich.
Wir machen erstmal weiter, bevor wir so zu einem Trainingsablauf kommen. Du hast neben Samuel Kagel auch, ich glaube, der ist in der Allgemeinheit noch bekannter als Samuel, Chris Isilia vorbereitet.
Ja, genau.
Wie kommt so eine Zusammenarbeit zustande? War der vorher schon, bevor er halt bekannt war bei euch? Ist der dann da geblieben? Was macht so einen Spieler, der es dann in die NFL schafft, aus? Also was bringt der für Voraussetzungen mit? Aber wo konnte sich so ein NFL-Profi oder jetzt CFL-Profi dann auch nochmal weiterentwickeln?
Also das erste Mal, dass ich vom Chris gehört habe, da war der Chris, glaube ich, noch 15 oder 16. Und da habe ich den Olli Schober vorbereitet aufs College, der ist dann nach Wyoming gegangen und der hat damals, und also Olli Schober ist schon, war schon eine Maschine, also auch echt genetisch gut aufgestellt und sowas. Und der hat damals gesagt, ich kenne da einen, der muss unbedingt zu dir zum Training kommen, der ist noch viel krasser als ich.
Und das ist, finde ich, immer das größte Kompliment, wenn andere ungefragt einfach so positiv über einen reden.
Ja, und es ist wirklich, wenn man den Olli nicht kennt, also der Olli ist immer noch einer der beeindruckendsten Athleten, die ich je trainiert habe. Also wenn der sowas sagt, dann ist es schon, zeigt es schon viel. Der Chris ist damals aber nicht zu mir. Und da lachen wir jetzt immer noch drüber, weil wir immer drüber reden, was gewesen wäre, wenn. Der kam dann, ich habe dann ein paar Spieler aus Kempten auch trainiert und dann war er in Kempten und dann ging das alles so los mit in Richtung Pathway-Programm. Und dann kam er 1,5 Monate, bevor er dann quasi mit dem Pathway-Programm nach Amerika ist, zu IMG. Und dann haben wir erst angefangen zu trainieren. Da war es dann so, da schaut man dann ja eigentlich eher an, wie ist er aufgestellt, wo sind seine Schwächen, und ich habe versucht, ihm möglichst viel mitzugeben, was er dann quasi verstehen kann, um ihn darauf vorzubereiten, weil Leute, die so viel Output generieren, also die genetisch so gut aufgestellt sind, die haben meistens auch eher das Problem, die machen sich schneller kaputt, weil man kann sich das vorstellen wie ein Auto, das schlechte Reifen hat, eine schlechte Achse, aber einen riesen Motor. Da muss man halt viel daran arbeiten, dass die Bewegungsmuster gut sind, Stabilisation und sowas. Und das haben wir da gemacht. Dann war er bei den Ravens und dann haben wir, also hatten Kontakt zwischendrin immer, und dann kam er quasi nach den Ravens wieder und dann haben wir wieder weiter trainiert. Genau.
Das ist genau die richtige Sache. Du hast gerade angesprochen, es gibt unterschiedliche Phasen des Trainings. Ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Es gibt natürlich den Unterschied zwischen In-Season und Off-Season, aber wir beginnen ja jetzt beispielsweise die Off-Season. Deswegen, wie würde jetzt eine typische Off-Season von November bis April aussehen? Gibt's da, hast du da irgendwelche Empfehlungen? Wie handhabt ihr das?
Ja, definitiv. Also die größte Empfehlung, weil das natürlich immer der sich wie ein roter Faden durchziehende Fehler ist, den man jede Saison sieht, und ich sehe es jetzt schon seit langer Zeit, 15 Jahren oder sowas, das ist natürlich, man beginnt jetzt die Offseason und ist super motiviert, weil also man hat jetzt gerade auch vielleicht ein bisschen die Schnauze voll von Football und Football-Practice und freut sich drauf, jetzt einfach zu trainieren.
Ballern, ja, genau.
Alle wollen ballern, alle wollen jetzt irgendwie draufpacken.
Schwere und so. Gewichte,
ja. Genau. Und das Wichtigste ist, jetzt nicht das langfristige Ziel außer Augen zu lassen. Und das ist, dass man eigentlich nächste Saison wieder fit sein will. Das ist so ein bisschen wie die Leute, die dann kurz vorm Sommer das Rennen bekommen, weil sie dann noch ein Sixpack haben wollen und nicht im Winter schon angefangen haben. Und dementsprechend ist das Wichtigste jetzt für die erste Phase der Offseason, also so November, Dezember, gesund zu werden. Alle Nicklichkeiten, die man so irgendwie hatte, alle Kleinigkeiten, die einem wehtun und alle Probleme, die man während der Saison so festgestellt hat, in den Griff zu bekommen, damit man dann wirklich trainieren kann. Dann die Phase Januar, Februar ist so die, in der man quasi den meisten Fokus auf die Kraft legt. Alleine schon, weil man in Deutschland natürlich die meisten nicht die Möglichkeiten haben, so viel zu sprinten drinnen. Und dann Richtung, also dann baut man die Kraftbasis quasi, die man dann in Explosivkraft umsetzen kann. Und dann in der letzten Phase, also wenn man dann so März, April ist, dann ist der Fokus eindeutig nicht mehr darauf, die Kraft primär weiterzuentwickeln, sondern dann will man den Speed pushen. Was man jetzt nicht falsch verstehen darf, ist, dass man quasi alles in so einzelnen Blöcken macht. Also man muss das Sprinttraining vorbauen in dem ersten Block November, Dezember und dann auch Januar, Februar machen, damit man dann März, April Gas geben kann. Also man darf jetzt nicht die ganze Zeit nichts machen und dann März, April Vollgas, weil dann kommen die ersten Verletzungen beim Sprinten.
Also es ist ein durchgehender Prozess. Also kannst genau. Jetzt nicht auf einmal. Also was ich ganz oft sehe, ist halt, dass man halt sofort einfach schwere Gewichte nimmt und innerhalb der schweren Gewichte sich dann wundert, warum man sich irgendwann auf so einem Plateau bewegt und sich einfach nicht mehr bewegt und dann auf einmal Knieschmerzen kriegt. Ja. Und dass, wenn man zum ersten Mal im März einen Sprint ansetzt, dass einem erstmal die Oberschenkel, dass es einmal durch den ganzen Körper zieht.
Ja, also das, was super wichtig ist, deshalb haben wir da auch immer so viel irgendwie drüber geredet, im Norm-Inform-Podcast oder bei den Videos auch, das Sprinttechnik, Sprintdrills aufzubauen, weil dadurch Sprinten ist so ein bisschen eine problematische Sache im Bewegungslernen, weil es super schnell und es basiert alles auf Reflexen. Das bedeutet, sobald ich sprinte, kann ich eigentlich nicht mehr an meiner Technik arbeiten, weil es viel zu schnell geht. Und wenn ich versuche, dran zu arbeiten, bin ich zu langsam und greife in meine Reflexe ein. Dafür gibt's eben so Sprint-Drills. Man kennt, die meisten kennen A-Skips oder High-Knee-Runs oder sowas. Und wenn man die richtig macht, dann lernt man so Teile vom Sprinten. Und damit fängt man eigentlich jetzt an, die zu bevorzugen. Und dann kann man auch so Dinge, je nachdem, was für Möglichkeiten man hat, Schlitten schieben, Schlitten ziehen. Sowas kann man machen und Sprünge. Also wir nützen die ganze Offseason, auch die ganze Inseason, immer Sprünge, verschiedene Varianten, um bestimmte Teile der Explosivkraft zu trainieren. Und das bereitet dann eben auch stark aufs Sprinten vor, damit man dann eben nicht hinkommt, sprintet und dann gleich der Oberschenkel zieht oder noch schlimmer.
Was hältst du von Dingen wie Yoga? Ist sowas ein wichtiger Punkt? Also es ist ja gerade ein Trendthema.
Ja, kriege ich jetzt bestimmt Ärger. Aber also
kein Ärger. Bei Football Court gibt es keinen Ärger. Also außer für die Kansas City Chiefs.
Ja. also ich halte Yoga schon für eine gute Sache, aber nicht für einen Footballer. Weil das ist immer so ein bisschen ein Missverständnis. Man hat keine beweglichen Hüften. Also bewegliche Hüften sind natürlich immer im Football seit Jahrzehnten ein großes Thema, was die Coaches immer wieder ansprechen und so. Und dann mittlerweile ist halt Yoga die Methode der Wahl, um das zu verbessern. Problem an Yoga ist, also einmal, es braucht mehr Zeit, die ich für normales Training aufwenden könnte. Und das Zweite ist, es ist eine sehr unspezifische Art von Beweglichkeit. Und Beweglichkeit und also Mobility, die Fähigkeit, quasi ein Gelenk über einen vollen Radius zu bewegen, ist eine aktive Komponente. Und die sollte ich in meinem Training immer integriert haben. Das bedeutet, wenn ich Bewegungen oder Krafttrainingsübungen über einen großen Radius fahre, dann habe ich automatisch eine Verbesserung der Beweglichkeit. Und es hat sehr viel mit Rumpfstabilität im Bereich der Hüfte zu tun. Also nur wenn mein Rumpf fest ist, dann kann die Hüfte auch durchbewegt werden. Und dann muss ich lernen, die aktiv gut durchzubewegen. Und jetzt kann man Yoga nehmen, um das zu verbessern. Aber man muss sich ja überlegen, ich will ein guter Footballspieler werden. Und dafür sprinte ich, also bewege mich quasi spezifisch weiter weg. Und neben dem Sprinten mache ich noch Krafttraining, also bin noch spezifisch weiter weg, also noch unspezifischer. Wenn ich jetzt noch Yoga dazu nehme, was noch unspezifischer ist, dann habe ich irgendwann ein Problem, dass es zu viele Dinge sind, die keinen Übertrag mehr schaffen. Dementsprechend bin ich in den meisten Fällen kein Fan von Yoga für Football.
Das ist ja tatsächlich auch Teil von dieser Sonderfolge, dass wir vielleicht auch mit so ein paar Mythen aufräumen können. Was fällt dir spontan ein, was du beispielsweise, wo du jetzt instinktiv sagen würdest, ja, dafür würde ich sonst Ärger kriegen? Gibt es irgendwelche Mythen für Football-Trainierende, ja, wo du sagen würdest, ja, lass das lieber? Man kann auch mit mehr als 3 Wiederholungen trainieren.
Ja, also die größten Mythen, fangen wir mal mit Conditioning an. Gassers laufen. Keine gute Idee. Also Football Conditioning ist generell eigentlich immer darauf ausgelegt, dass alle möglichst kotzen oder es allen möglichst schlecht geht und dass es möglichst hart ist.
Das kann ich exakt so bestätigen. Es gibt, also das als kleiner Einwurf, darauf wurde früher in Hildesheim bei uns das Training gelegt, dass mindestens einer kotzt.
Ja, aber also weißt du, das ist egal ob Division One College oder NFL, ich habe es noch nie anders gehört. Das Erstaunliche ist, also wenn wir jetzt den David nehmen, Bader, den wir jetzt vorbereitet haben auf NFL, auf den Conditioning-Test, der ist schon manchmal gestorben, wenn wir so einzelne super intensive Einheiten gemacht haben. Aber der hat nie gekotzt. Wir sind mit dem auch relativ wenig teilweise gelaufen, weil der wiegt 145 Kilo. Das ist schon auch viel Belastung und da muss man schon auch drauf schauen. Der ist da hingekommen, hat den Conditioning-Test geaced, war überhaupt kein Problem. Also man kann das smarter angehen und da ist halt die Konstanz so wichtig. Also man sollte jetzt Anfang der Off-Season Conditioning zu machen und das dann durchzuziehen bis zum Ende. Dann muss man kein einziges Mal kotzen, kommt in die Season und ist fit. Und kann das auch halten. Und das ist super wichtig. Also Conditioning darf man nicht daran festmachen, wie sehr man stirbt.
Aber es ist doch gerade Massephase. Wie soll ich denn dann gleich Conditioning machen?
Ja, also Massephase ist ja abhängig vom Essen. Also du brauchst einen kalorischen Überschuss und solltest so 1,7 bis 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht essen. Und dann dein Krafttraining natürlich dementsprechend gestalten, also normales Hypertrophietraining. Da kommen wir aber zum zweiten super, super wichtigen Mythos. Auch beim Krafttraining ist es leider so, dass diese maximale Auslastung, also dieses, wenn ich eine Übung mache, dann brauche ich immer das schwerste Gewicht, das ich für 3 Wiederholungen bewegen kann. Das ist so der Grund, warum die meisten ziemlich schnell stecken bleiben in ihrem Krafttraining, weil man muss sich überlegen, man muss eigentlich immer so eine konstante Progression schaffen und da man ja eben auch nebenbei noch Sprinttraining hat und Conditioning, sollte das immer submaximal sein. Und wenn man das konstant macht, wird man stärker. So wird jeder Powerlifter stärker, jeder Gewichtheber. Man kann sich nicht immer abschießen.
Ja, gibt es da irgendeine Range, wo du sagst, okay, 8 bis 12 ist gesund oder sagst du, okay, 10 sollten es schon sein, sollten es dieses typische 5x5, wo liegt bei dir, du sagst zwar Hypertrophie, aber damit man sich eine Zahl vorstellen kann und eine Satzanzahl vielleicht auch, dass man da vielleicht, weil viele trainieren glaube ich dann auch so, die machen dann halt 3x10 anstatt 6x8.
Ja. Also zwei Dinge, die da wichtig sind. Erster Punkt ist, man sollte nicht alle Übungen gleich trainieren. Also wir machen Kniebeugen zum Beispiel oder Kreuzheben und alle Varianten davon, also Front Squats oder Hex Deadlifts oder was weiß ich, machen wir nicht für Zehner. sondern die meisten Wiederholungen, die da gemacht werden, sind eigentlich 6 in Ausnahmefällen so oder 6 und eher dann 6 und drunter. Und das machen wir durchgehend, also auch schon jetzt in der ersten Phase. Alle Übungen, die quasi Zusatzübungen sind, die dann, je weniger Gelenke man quasi bewegt, also wenn ich dann Bankdrücken mache, ist eine Oberkörperübung, weniger Gelenke, dann kann ich schon 10er machen. Wenn ich dann Ausfallschritte mache, auch weniger Belastung, dann kann ich auch 10er machen. Und dann ist man in einem höheren Bereich von den Wiederholungen und dann braucht man weniger Sätze. Also wenn man zum Beispiel 6er macht, macht man typischerweise 4 bis 5 Sätze mit 6 Wiederholungen und bei allem, was drunter ist, auch in dem Bereich von 5 Sätzen. Bei allem, wo man in dem Bereich ist von 8 oder sagen wir mal von 10 Wiederholungen aufwärts, wir machen auch 12er, 15er Wiederholungen, da macht man dann eher 3 Sätze.
Okay, ach ja. Das ist,
und der zweite Punkt, der wichtig ist, ist eben, man braucht Progressionen. Also weil der größte Fehler ist zu denken, man kann Bankdrücken in Woche 1 4x 10 machen und nimmt ein Gewicht, das, wo man im letzten Satz am Sack ist so ein bisschen. Und in der nächsten Woche macht man einfach 5 Kilo drauf und die nächste Woche macht man 5 Kilo drauf und man bleibt immer bei 4x10. Also wenn man das schafft, dann ist man halt noch ganz am Anfang. Also dann ist man auch noch sehr schwach. Man braucht so ein bisschen eine Progression und in den meisten Fällen ist es ganz gut, quasi die Progression dann eher zu haben. Man macht in Woche 1 10er, in Woche 2 8er, in Woche 3 6er und steigert das Gewicht über die Wochen. Dann geht das wunderbar und dann kann man in Woche 4 macht man Deload, in Woche 5 geht man wieder auf 10er zum Beispiel. Ja.
Deload ist glaube ich auch wieder etwas, was in den letzten Jahren aufgekommen ist. Also ich weiß, Arnold Schwarzenegger hat mal gesagt, er macht kein Deload. Arnold Schwarzenegger ist aber Bodybuilder.
Ja.
Was hältst du von dem Thema Deload und wie geht man ihn an? Einige sagen, halbiert einfach die Wiederholungszahl, bleibt beim Gewicht gleich. Die anderen sagen, reduziert, bleibt bei den Wiederholungszahlen gleich, halbiert aber das Gewicht.
Also Deload ist durchaus eine wichtige Sache, wenn man quasi eine Offseason konstant durchtrainieren will, weil man einfach, man braucht Entlastungsphasen. Und oftmals ist es besser, man plant sie vorher schon zyklisch ein, damit man gar nicht erst in den Punkt läuft, wo man sich schon ein bisschen an die Wand gefahren hat. Das ist so der eine Punkt. Und das ist natürlich beim Bodybuilding ein bisschen anders, weil da trainierst du einzelne Muskelpartien maximal aus, aber du belastest dein zentrales Nervensystem zum Beispiel nicht so, weil man das eher macht durch Sprints, explosive Inhalte und maximale Gewichte oder schwere Gewichte. Und der zweite Punkt bei den Deloads ist, die Frage ist, was will ich deloaden, was will ich entlasten? Wenn ich jetzt eine Phase habe, ich komme aus dem ersten Block und mache eher Hypertrophie, das bedeutet, in dem Bereich habe ich eher höhere Wiederholungen, dann senke ich das Volumen. Das bedeutet, dann mache ich die Hälfte aller Sätze. Wenn ich jetzt gerade in dem Januar-Februar-Block bin, wo ich viel Gewicht bewege und eher an meiner Maximalkraft arbeite, dann senke ich vielleicht eher das Gewicht und lasse die Sätze eher gleich. Aber in den meisten Fällen, also weil man muss ja nicht nur deloaden im Krafttraining, sondern im Sprinttraining und im Sprungtraining. In den meisten Fällen sollte man das Volumen bei allem irgendwann mal kürzen.
Okay. Was muss, glaube ich, oder was muss sich im europäischen Football, egal ob jetzt GFL oder ELF, also bei den Spielern, ab der Jugend verbessern, damit sich auch das Niveau mit der Zeit verbessert? Was das Krafttraining und das Athletiktraining angeht. Was würdest du den Vereinen oder den Unternehmen, die ja dann auch in der ersten Liga tätig sind, raten?
Also etwas, was ich sportartübergreifend immer raten würde und was ich auch in allen anderen Sportarten so immer erlebt habe, ist, das wichtigste Verständnis von Jugendarbeit ist, Jugendarbeit sollte sich nicht danach bemessen, wie viele Titel in der Jugend erreicht werden, sondern wie viele Spieler aus der Jugend in den Erwachsenenbereich erfolgreich wechseln. Und das führt natürlich zu vielen Rückschlüssen, die wichtig sind fürs Verständnis von dem, wie man als Jugendtrainer arbeitet. Und im Athletikbereich bedeutet das, so verlockend es ist, irgendwie 15-, 16-Jährige einfach ballern zu lassen, weil die in der Pubertät stehen und die Gains okay. Einfach nur so sprießen. Wenn man das macht, dann kreiert man Leute, die hinterher im Erwachsenenbereich immer mehr Defizite haben, die man dann später aufholen muss, wenn sie eigentlich die Leistung bringen. Und da ist es eben wichtig, im Jugendbereich auf Sprinttechnik zu achten, also Sprinttechnik, Richtungswechsel, damit die das solide machen technisch, weil man dadurch einfach spezifisch die Leistung verbessert später und auch präventiv arbeitet, und das Gleiche für Krafttraining. Die sollten einfach super submaximal trainieren, konstant, die werden so oder so stärker. Also ich brauche die nicht, ob ich die jetzt RER0, also quasi Anschlag, trainieren lasse oder mit zwei Wiederholungen im Tank, die werden eh stärker. Hm. Und das Wichtige ist eben, da vorzubauen und auch gleichzeitig dann die zu verstehen, dass man bei diesen Spielern weniger Training braucht, nicht maximal viel Athletiktraining machen sollte, sondern das qualitativ sehr hochwertig und konstant, und die Zeit, die dadurch auch frei ist, natürlich dann nutzen, um Football-Verständnis zu schulen, weil ich meine, letztendlich müssen die Leute einfach auch Football spielen können.
Wie sieht für dich so eine optimale Sportlerwoche aus, damit jemand am Wochenende performen kann?
Also In-Season.
Also ich sage, genau, wir machen jetzt mal In-Season und danach machen wir, wie sieht eine Trainingswoche für dich aus, also in der Off-Season. Mhm. Weil das ist ja ein Riesenunterschied, muss man ja ganz klar so sagen.
Also wir gestalten unsere Trainingswochen In-Season eigentlich immer so, dass am Tag nach dem Spiel, kommt immer so ein bisschen auch drauf an, wer das ist, also wie das Level ist, aber grundsätzlich in den ersten zwei Tagen, Montag, Dienstag, sind die zwei schwersten Einheiten. Was immer komisch klingt, weil man natürlich nach dem Spiel erstmal K.O. ist, aber man rechnet ja vom nächsten Spieltag zurück, weil man muss zum nächsten Spieltag wieder fit sein. Das bedeutet, meistens machen wir eine Oberkörpereinheit. Also ich sage mal zwei Beispiele gleich nacheinander, aber bei denen, die viel trainieren, täglich trainieren, machen wir eine Oberkörpereinheit am Montag. Am Dienstag machen wir eine Unterkörpereinheit, die schwerste der Woche. Am Mittwoch gibt es dann meistens eine Sprinteinheit. Donnerstag gibt es nochmal eine Unterkörpereinheit, die aber schon nicht mehr so schwer ist. Und Freitag gibt es dann eine Pre-Game-Einheit, also die ist primär explosivkraftlastig. Natürlich endet die in einem guten Pump, weil man muss gut ausschauen, damit man gut spielt. Und die sorgt eigentlich nur dafür, dass man dann am Wochenende fit ist. Das ist Variante 1, und die Variante 2 ist einfach mit weniger Einheiten. Dann hat man drei Ganzkörpereinheiten, aber es ist auch schwerste Einheit am Anfang der Woche, dann wird es zum Ende der Woche im Prinzip leichter.
Wem würdest du was raten? Also gibt es da je nach Level oder je nach Zeitaufwand? Oder sagst du, als der Spielertyp braucht Variante B, der Spielertyp braucht Variante A?
Also es ist tatsächlich primär abhängig vom Level, also je höher das Niveau ist, also nicht als unbedingt als Footballer, sondern je höher dein physisches Niveau ist, also je stärker du bist, je schneller, desto mehr Training brauchst du, um Fortschritt zu machen, und desto mehr Training hast du auch eigentlich schon geleistet, und deshalb kannst du in Season auch mehr trainieren eigentlich. Also nicht härter, aber mehr. Wenn man, also ich würde es nicht nach Spielpositionen unterscheiden. Wenn man Schüler ist oder Student, hat man, auch wenn alle Schüler und Studenten das anders sehen, aber man hat mehr Zeit, man hat mehr regenerative Kapazitäten, man hat in der Regel weniger Stress. Das bedeutet, man regeneriert besser, bedeutet, man kann sich mehr Training leisten. Wenn ich jetzt einen super stressigen Job habe, dann ist es manchmal besser, eine Einheit weniger zu machen in der Woche und dafür eben meine Regeneration on par zu haben. Das ist halt so, da muss man die Balance schaffen, weil es ist auch ein wichtiges Verständnis, dass man eben sieht, man passt sich ja nicht im Training an, sondern nur, wenn man sich vom Training regeneriert. Und das ist auch eine Sache, die wir hier immer mit allen diskutieren und durchgehen, ist früh ins Bett gehen, PlayStation spielen ist, sollte man nicht bis in die Nacht ziehen. Schlafen ist wichtig, Essen ist wichtig, damit man sich eben immer regenerieren kann.
Wie viel Schlaf ist so für einen Athleten von Vorteil? Also sollte man im Durchschnitt, sagen wir mal, haben?
Also grundsätzlich kann man sagen, so viel wie möglich ist, aber eigentlich, also pro Nacht sollte man auf 8 Stunden kommen, das wäre schon gut. Und also darauf sollte man wirklich hohe Priorität legen, weil wenn man es ein bisschen plakativer ausdrücken will, ist Schlaf das Steroid, das man zur Verfügung hat. Da wird Wachstumshormon ausgeschüttet. Jeder kennt Wachstumshormon aus allen Songs und Videos. Das ist ein gutes Zeug, kriegt man da, ohne dass es Doping ist.
Das ist, glaube ich, tatsächlich auch ein wichtiger Hinweis. Und ich glaube, Schlaf wird immer noch unterschätzt.
Ja, also es gibt zwei super langweilige Dinge, die ich immer betone im Bereich von Regeneration. Und das ist Schlaf. Und das zweite ist Spazierengehen. Und
warum spazieren gehen?
Weil es gute Studien darüber gibt, die zeigen, dass Spazierengehen in einer, und das ist so eine Formulierung, die ich relativ lustig finde, in einer an Natur erinnernden Umgebung, also möglichst in einem Park oder sowas, regeneriert das zentrale Nervensystem und führt dazu, dass man weniger Stresshormone ausschüttet und sowas und ist dadurch massiv regenerierend. Und das erste Mal, dass mir das so aufgefallen ist oder dass meine Aufmerksamkeit auf das Thema Spazierengehen gekommen ist, ist in so russischen Gewichtheberbüchern aus den 70er Jahren, wo man dann im Trainingsplan von einem russischen Gewichtheber, also kann man sich schon als so einen ziemlich harten Menschenschlag vorstellen, die jetzt ja vielleicht auch nicht ganz natural waren, in dem sein Trainingsplan steht dann drinnen, als Trainingseinheit, halbe Stunde Spaziergang am Meer. Und da habe ich mir dann schon gedacht, also wenn die das in Trainingsplan schreiben,
dann sagt das einiges aus.
Dann, das hat mich schon gewundert. Und wenn man dann jetzt mittlerweile, es gibt mehr Forschung dazu, sich die Forschung anschaut, sieht man auch, dass die Evidenz tatsächlich dafür da ist.
Ja. Okay, und wir hatten erst nach In-Season gefragt. Und wie sieht es jetzt so ein perfekter Trainingsplan, so eine Einteilung für eine Off-Season aus?
In der Off-Season gibt es natürlich zwei Modelle. Es gibt so das Modell von jemandem, wie wir es jetzt zum Beispiel öfter auch hatten bei Leuten, die auf dem D1-College vorbereitet sind oder beim David und beim Chris. Mit quasi, die haben 10 bis 11 Einheiten in der Woche gemacht. Und dann gibt es mit einer Einheit täglich. Wenn wir erstmal das 5 bis 6 Einheiten in der Woche Modell nehmen, das die meisten machen, dann hat man am Montag eine Einheit, die Unterkörpertraining ist und gleichzeitig davor explosive Inhalte hat und vielleicht Sprintdrills oder Starts, also quasi der Vorbereitung des Sprinttrainings ist. Am Dienstag hat man dann eine Einheit, die Oberkörperkrafttraining ist und Conditioning. Am Mittwoch hat man eine reine Tempo-Run-Einheit, also es sind extensive Intervalle. Also als Beispiel dafür, man läuft, wenn man jetzt man hat einen D-Liner, der fängt vielleicht an mit 60 Metern und dann läuft man 60 Meter. Das Tempo sollte so sein, dass man locker sprintet, also nicht maximal, sondern immer so, dass man das Gefühl hat, man kann gar hochschalten, macht man 30 Sekunden Pause, das ist eine Wiederholung und davon macht man 4 Wiederholungen, dann hat man 90 Sekunden Pause und davon macht man 3 Runden. Das wäre so Tempo-Runs. Hm. Davor macht man Aufwärmen mit Lauf-Drills. Dann am Donnerstag hat man wieder Sprint und Unterkörper, am Freitag wieder Oberkörper und am Samstag wieder Conditioning. Und dann im Laufe der Saisonvorbereitung wechseln die Conditioning-Tage zu Speed-Tagen und so erhöht man quasi auch den Anteil der Sprintbelastung. Mhm. Und bei den Leuten, die zweimal am Tag trainieren, ist es im Prinzip so, die haben immer eine eigene Sprint-Session am Vormittag und am Nachmittag eine Kraft-Session. Also am Montag Sprint und Unterkörperkraft, am Dienstag Conditioning und also Tempo Runs und Oberkörperkraft und dann hat man am Mittwoch eine Einheit, die im Prinzip Power ist und dann wiederholt man das.
Genau. Wie, also es gibt ja, hast du irgendwelche Empfehlungen? Also neben deinem eigenen Podcast und Football Quark, wie kann ich mir irgendwie Wissen aneignen zu dem ganzen Thema Athletiktraining? Was sind so, hast du selber vielleicht auch Vorbilder? Wo du sagst, ich höre mir den Podcast von Joe DeFranco an.
Ja, also
ich glaube, das ist der bekannteste Name, was sowas angeht.
Ja, also tatsächlich war es so, als ich angefangen habe, war Joe DeFranco gerade so im Kommen. Und ich habe mich bei dem beworben als Praktikant, ich glaube 2004 2004 oder sowas. Das war das erste Mal, dass der einen Praktikanten, eine Praktikantenstelle ausgeschrieben hat und dann musste man sich bewerben. Und dann habe ich tatsächlich mit ihm telefoniert, weil ich auf unter den letzten drei war. Und es ist dann daran gescheitert, wie er mir gesagt hat, dass ich war dann noch in meinem Studium und ich habe gesagt, ich kann nach dem Praktikum nicht bleiben, sondern ich muss erst zu Ende machen. Und da hat er gemeint, so nicht. Aber Joe DiFranco ist sicher interessant. Cam Jossi ist ein Typ, der bei DiFranco war und mittlerweile in Texas ist an der Uni und super guten Content bietet. Und ansonsten absolut empfehlenswert Buddy Morris, einer der ersten Strength and Conditioning Coaches, war in Cleveland, war in Pittsburgh an der Universität, war wieder in Cleveland, war bei den Cardinals oder ist, glaube ich, noch bei den Cardinals, hat auch ein paar YouTube-Videos, so Vorträge, die er hält, ist super amüsant zum Zuhören, finde ich. Und der und sein ehemaliger Assistent Tom Mislinski von den Panthers, Jaguars, der ist auch mega gut. Von dem gibt es nicht so viel Content, aber würde ich sagen, ist auf jeden Fall empfehlenswert.
Ja, also es hilft auf jeden Fall mal YouTube und Google anzuschmeißen und man sollte sich nicht davor abschrecken lassen, dass der ganze Kram wahrscheinlich auf Englisch ist.
Ja, da muss man durch, aber ich glaube, als Footballer ist Englisch darf keine Barriere darstellen.
Das sehe ich aus. Also das hat mir tatsächlich, das ist die Parallele zur letzten Sonderfolge. Das hat Rafael Lanos tatsächlich auch schon gesagt, es kann keine Barriere sein, sich Dinge auf Englisch irgendwie reinzuziehen oder zu konsumieren. Es ist auch im Alltag dann ein Vorteil, wenn man eine zweite Sprache spricht. Das ist ein Skill, was man ja auch so braucht.
Ja, definitiv. Also
gerade in der heutigen Zeit. Du bietest aber auch selber Off-Season-Training an. Das ist tatsächlich, das habe ich bei Instagram halt auch gesehen, da gibt es jetzt was Neues.
Ja.
Was habt ihr vor?
Ist so, dass unsere Kapazität für Online-Coaching natürlich auch begrenzt ist, weil wir wollen ja unsere Qualität hochhalten. Und dafür haben wir jetzt ein bisschen rumgewerkelt, wie wir das quasi ausweiten können und mehr Leuten zur Verfügung stellen. Und wir bieten eben ein Off-Season-Programm an. Das ist von November bis April mit der Möglichkeit, dann flexibel bis zum Saisonanfang zu quasi verlängern. Also von November bis April läuft dieses Off-Season-Programm. Es ist ein positionsspezifisches Programm, das man erhält für Kraft, Conditioning und Speed. Es sind immer 4 Krafteinheiten in der Woche, 2 Laufeinheiten. Und es gibt, also wir haben über 100 Tutorials, die quasi währenddessen auch den Leuten zur Verfügung gestellt werden, weil wir sehr stark davon überzeugt sind, dass jeder verstehen muss, warum er was trainiert und wie er es trainiert. Und das war auch immer so eine Hürde, die wir einfach gesehen haben, wir wollten nicht einfach ein Programm verkaufen und das ist nicht anpassbar, weil das führt immer zu Problemen. Und jetzt ist es eben so, dass wir das über eine App bereitstellen. Also wir haben jetzt einfach dieses Jahr darauf investiert, die technischen Anforderungen zu nehmen, damit wir das so machen können, wie wir wollen. Jetzt passt man das an die Leute an. Die können ihre Gewichte tracken. Sie haben ihre Laufprogramme entsprechend ihrer Position und so können dann alle gut trainieren. Man hat eine Community, in der man sich auch austauschen kann, in der wir uns natürlich auch einbringen. Aber es ist halt nochmal natürlich ein Unterschied zum Online-Coaching, wo wir uns hinsetzen und für diesen Athleten von A bis Z den Plan genau individuell anpassen.
Wie finde ich euch da oder wie finde ich auch dieses Angebot?
Also die Off-Season oder das Off-Season-Programm findet man auf kindle-athletic-system.de und dann gibt es oben im Menü einen Punkt Off-Season-Programm und da kann man sich das Ganze mal anschauen, kann dann über das Kommentarfeld uns einfach anschreiben, uns entweder Fragen stellen, wenn man noch was wissen will zum Programm oder sich anmelden. Also die Anmeldung nehmen wir an bis zum 30. Oktober.
Ja, also noch knapp 2 Wochen. Ich werde das einfach mal in die Shownotes mitpacken. Also wer da Interesse hat, kann jetzt hier im Podcast einfach in die Shownotes gucken. Und ich glaube, dass das auch viele Sportler und Athleten einfach voranbringen würde. Einfach geführt zu werden und ich kann selber, ich hatte 2019 den Luxus genossen, dass sich jemand um meine Trainingspläne gekümmert hat. Und das nimmt einem auch als Athlet eine Menge Arbeit ab.
Ja, und also ich meine, ich war selber als Kraft-3-Kämpfer quasi Nationalkaderathlet und es ist einfach schwierig, wenn man seine Trainingspläne selber macht, weil man dann hadert man, also dann ist alles debattierbar, alles verhandelbar, was man sich überlegt hat. Und wenn man einen Trainingsplan hat und weiß, das ist jemand, dem man vertrauen kann, dann nimmt es einem unheimlich viel Druck und es macht das Training viel leichter. Also das habe ich dann selbst auch erst erfahren, als ich Trainingspläne geschrieben bekommen habe, was für eine mentale Erleichterung es ist auch.
Ja, und vor allem ist es halt auch, du hast es gerade so nett formuliert, debattierbar. Ja, man macht halt auch Übungen, die man sonst sich eher verkneifen würde.
Ja.
So, ich persönlich habe immer Ausfallschritte mit Gewichten gehasst.
Ja.
Einfach gehasst. Und ich hätte die mir niemals selber in einem Trainingsplan geschrieben.
Ja. Ja, das,
so ehrlich muss man halt auch sein.
Ja, und das ist natürlich dann auch so, dann macht man halt, keine Ahnung, macht man von seinem Conditioning an dem einen Tag, weil man super motiviert ist, macht man halt 4 Runden mehr.
Ja,
und
genau.
Büßt das dann und in der Woche danach hat man dann keinen Bock und dann macht man es gar nicht. Und dann ist halt auch die Konstanz immer sowas, was flöten geht. Und dann sieht man vielleicht, sieht man irgendwann mal ein Video auf Instagram und denkt sich, oh, die Übung muss ich jetzt auch machen. Und dann baut man die mit ein und so kommt halt auch diese mangelnde Konstanz ins Training.
Ja, definitiv. Wir müssen ein bisschen zu Ende kommen.
Natürlich.
Hab ich irgendwas vergessen? Was wolltest du schon immer mal sagen in einem Podcast und sagst dir, jetzt ist der Moment?
Trainiert nicht nur hart, sondern auch smart. Habt Spaß beim Trainieren, seid keine Bodybuilder, seid keine Powerlifter und ansonsten ich glaub,
das
einfach...
Ist ein guter, das ist ein guter Folgentitel, seid keine Bodybuilder.
Ja. Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich immer so ein Punkt, der schwierig ist, dass man immer, man will ja Masse aufbauen und man geht das dann an wie ein Bodybuilder und das ist nicht der richtige Weg. Man muss immer sich dessen bewusst sein, dass Krafttraining für einen Footballer nur Mittel zum Zweck ist, ein besserer Footballer zu sein.
Ich glaube, das sind sehr gute Schlussworte. Ich bedanke mich für deine Zeit.
Ja.
Ich habe hier gerade gesessen und könnte dir jetzt noch 1,5 Stunden zuhören. Also vielleicht, wenn wir die Aufnahme auf, jetzt abschließen, stelle ich dir noch ganz viele andere Fragen. Aber danke, dass du hier warst.
Ja, gerne. Ich bin für Fragen immer zu haben. Ich, wie man wahrscheinlich merkt, rede sehr gerne über Training.
Wir haben zu danken.